Liebe Brüder und Schwestern, wir sind also versammelt zum dritten Teil in der Betrachtung des ersten Korintherbriefes unter der Überschrift Geistliche Dinge verstehen nur geistliche Menschen. Wir lesen dazu das ganze Kapitel 1. Korinther 2. Der Apostel Paulus schreibt: Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch, wörtlich seelische Mensch, aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Soweit das Wort Gottes. Wenn ich zu euch gekommen bin, geht mir so ähnlich wie dem Apostel Paulus. Ich kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, sondern ich bin bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Wenn wir über die Geheimnisse Gottes reden und hören, dann können wir das nie von oben herab tun, mit hochfahrenden rhetorischen Mitteln und großen menschlichen Gedankensystemen, sondern wir können es nur in aller Demut tun. Das erbitten, zu verstehen, was das Wort Gottes uns sagt. Und so auch der Apostel Paulus als Vorbild in diesen Dingen. Er kam nicht als Stabprediger in die Gemeinde der Korinther. Das ist ja heute leider oft sehr verbreitet. Man lädt lauter Stars ein, bekannte Prediger. Es gibt sogar schon Wettbewerbe, wer die besten Predigten gehalten hat in Deutschland. Es ist dermaßen absurd und ich finde gar keinen Ausdruck, ja, giftig und gefährlich, sowas zu machen, für den Betreffenden selber am allermeisten, der sich dann hochgehoben fühlt, aber auch für die Gemeinden, die dann sagen, wir haben einen Stabprediger. Was steht da im Mittelpunkt, wenn sowas geschieht? Der Mensch. Und wenn der Mensch im Mittelpunkt gestellt wird, ist die Gefahr sehr groß, dass das geschieht, was im Buch der Sprüche als Warnung uns genannt wird. Hochmut kommt vor dem Fall. Und es heißt auch in der Heiligen Schrift, wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Es ist gut, wenn wir nicht Menschen verehren. Es ist für uns gut, damit wir nicht in Verführung kommen, dass wir Menschen anhängen und nicht mehr dem Herrn allein vertrauen. Es ist aber auch besser, wenn wir die Menschen nicht verehren, denn die, die verehrt werden, die können dann dadurch so hochmütig werden, dass sie umso schneller zu Fall kommen. Demgegenüber der Apostel Paulus: Als ich zu euch kam, schreibt er, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Was ist das Geheimnis Gottes? Das allergrößte Geheimnis ist der Tod des Gottessohnes Jesus Christus am Kreuz. Das, was den Juden ein Skandalon ist und den Griechen eine Torheit, wir haben es heute Morgen gehört. Aber denen, die gerettet werden, Gottes Kraft. Das kann nur in der Schwachheit geschehen, denn Gottes Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. 2. Korinther 9. Und was weiß Paulus? Er war ein hochgelehrter Theologe in seiner Zeit, wir wissen das, in der besten Schule der Pharisäer gewesen. Er war beauftragt worden, die ersten Christen zu verfolgen, bis er sich dann bekehrt hat vor Damaskus, als ihm der auferstandene Herr Jesus Christus selber erschienen ist. Ein großer Theologe seiner Zeit, wäre bestimmt heute als Professor Dr. Doktor bezeichnet. Aber er schreibt: Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wie gut täte das auch heute uns allen, diese Demut zu haben, ob wir jetzt Theologen sind oder nicht. Ich hoffe, dass ja jeder von uns ein Theologe im besten Sinne des Wortes ist, ein Gottesgelehrter, dass wir das Wort Gottes lesen. In dem Sinne darf jeder Theologos sein. Aber es gibt heute eine besondere Kaste oder Klasse von Theologen, die sich dann oftmals über die Gemeinden erheben oder hochgestellt werden, auch wenn sie selber gar nicht immer wollen. Und auch da ist die Gefahr groß, dass es ein Mannbetrieb wird in vielen Kirchen, dass die Gaben der Einzelnen nicht mehr entdeckt und gefördert werden. Und dass dann diese Theologen sich über den Laienstand stellen. In der katholischen Kirche ist das ja durch die Kirchenlehre so verankert. Es gibt die Theologen und es gibt die Laien, die werden ganz klar unterschieden. Nur die Priester können das Opfer gültig bringen, sozusagen wird da gelehrt. Das ist völlig falsch. Ja. Der Herr Jesus hat sich ein für alle Mal geopfert. Man kann nichts mehr hinzufügen. Wir sollen alle gelehrt sein in der Heiligen Schrift, aber vor allem in der Nachfolge gehorsam und in der Liebe praktisch lebend. Paulus, er weiß nichts als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Mich hat dieses so beeindruckt, dass ich es, wie gesagt, gestern schon gesagt, auch als Motto über meine Homepage und auch auf meine Visitenkarte gestellt habe. Ist dann immer schon Zeugnis, wenn man eine Visitenkarte gibt und da steht dann gleich drauf: Ich weiß nichts. Außer Jesus Christus, allein den Gekreuzigten. Vielleicht zur Nachahmung empfohlen, kann man gleich Zeugnis geben, wenn man sich schon vorstellt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Warum der Apostel Paulus mit Zittern? Nun, er ist berufener Apostel, aber er ist zugleich auch ein schwacher Mensch, hat auch Anfechtungen gehabt, ein Pfahl im Fleisch, der ihm nicht genommen wurde. Er hat ja auch Schuld auf sich geladen vor seiner Bekehrung als Christenverfolger. Aber ich denke, der Hauptgrund, warum er so redet und schreibt, ist die Größe seiner Botschaft. Diese gewaltige Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn, die kann uns nur zum Zittern bringen, dass wir sagen: Wer bin ich denn, ich elender Mensch, dass ich das verkündigen darf? Diese gewaltige Botschaft. Es gibt da viele Vorbilder auch schon im Alten Bund. Ich möchte nur eins herausgreifen, den Propheten Jesaja, der ist mir dabei eingefallen, als er berufen wird für seinen Prophetendienst vom lebendigen Gott. Wie hat er da reagiert? Hat er gesagt: Halleluja, ich bin als Prophet berufen, wunderbar. Er hat ganz anders reagiert. In Jesaja 6 wird das beschrieben. Ich lese mal ab Vers 1. Das ist gewissermaßen eine Parallele zu 1. Korinther 2. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Das ist immer wieder die Reaktion, wenn Menschen dem lebendigen Gott begegnen oder auch nur einem Engel. Wehe mir und Furcht und Zittern, genau wie es der Apostel Paulus hier beschreibt. Auch als der Engel Maria erscheint und ihr die Geburt Jesu verkündigt, des Retters. Angst. Und als die Jünger den Auferstandenen sehen, muss er ihnen immer sagen: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Ja, wenn wir wirklich mit Gott konfrontiert werden, dann können wir nur unsere menschliche Vergänglichkeit und Kleinheit wahrnehmen und ernst nehmen. Aber Gott ist gnädig und er tut etwas, um ihn zum Dienst einzusetzen, heißt es dann in Jesaja 6, Vers 6. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt ist. Und dann wird er zum Boden berufen und nimmt es auch an, nachdem die Sünde gesühnt ist. Nur dann kann er überhaupt in der Gegenwart Gottes verweilen. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Die Berufung des Jesaja. Auch Mose, als er berufen wurde, wir wissen, hat auch nicht gleich gejubelt, hat viele Ausreden sogar gebraucht. Er hat sich viel zu gering gesehen für diesen Dienst, hat es dann aber doch in der Vollmacht des Herrn ausgeführt. Nur 2 Beispiele aus dem Alten Bund. Und so auch der Apostel Paulus in Schwachheit, Furcht und Zittern. Auch angesichts der Situation in Korinth, wo er auf eine sehr gottlose, sittenlose Gemeinde traf. Auch das kann Furcht und Zittern verursachen. Ja, wenn man dann mit der Botschaft des reinen und heiligen Gottes kommt, auch des sündenvergebenen Gottes natürlich. Aber erstmal diese Konfrontation mit diesen groben Sünden, die in Korinth herrschten, Götzenopfer, Inzest, Unrecht, alle möglichen Dinge, die wir noch auch betrachten werden diese Tage, so der Herr will und wir leben. Und er schreibt weiter in 1. Korinther 2, Vers 4. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und das ist eine ganz wichtige Richtschnur, auch für heutige Predigt und heutige Evangelisation. Wenn man das befolgen würde, gäbe es viel mehr Bekehrungen, bin ich überzeugt. Aber heute vertraut man viel mehr auf psychologisch ausgeklügelte Methoden, auf gezielt ausgewählte Lieder, um Menschen in Stimmungen hineinzuversetzen, auf rhetorische Kniffs, um sie seelisch zu packen, die Leute. Oder auf Stars, auf Künstler, auf Politiker, die man in Veranstaltungen holt, auf Großevangelisationen, um zu zeigen, wenn dieser Politiker da ist, dann ist das eine gute Sache. Da haben wir auch die Zustimmung der Welt und dann kannst du dich ja noch bekehren, so als Zugabe fast schon dann. Das ist genau der falsche Weg. Wir sollen allein das Wort Gottes verkündigen in Kraft und Vollmacht und unverkürzt und unverfälscht. Wenn das wieder geschehe, auch in unserem Land, dann könnte es noch Erweckung geben, auch wenn Endzeit ist. Vielleicht nicht mehr im großen Rahmen, aber doch immer wieder und kleinerer Maßstab auch bei uns noch. Nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit. Es ist viel besser, wenn wir beten, auf die Knie gehen vor der Predigt, als wenn wir alle möglichen rhetorischen Stilmittel uns aufschreiben. Es gibt ja Prediger, ich will das jetzt nicht verurteilen, die schreiben sich ihre Predigten ganz genau auf, machen dann Punkte, wo sie dann laut werden und leise werden und wo sie dann versuchen, die Leute zum Weinen zu bringen oder zum Lachen zu bringen. Ja, das sind solche Stilmittel. Das ist an sich nicht richtig. Wir sollen beten, dass der Heilige Geist uns leitet, sein Wort recht zu verstehen und auszulegen, in eigener Authentizität, also Echtheit, und in der Abhängigkeit von ihm. Wir dürfen uns natürlich auch Dinge aufschreiben, aber wenn es dann psychologisch gefüllt wird alles und zubereitet, dann kann der Geist Gottes, bin ich überzeugt, nicht mehr so wirken, wie wenn wir ihm wirklich alles zutrauen. Und das steht ja auch hier. Paulus kam nicht mit überredenden Worten, also nicht mit gewaltiger Rhetorik, sondern er war vielleicht sogar menschlich gesprochen, ein schwacher Rhetoriker. Aber seine Worte und Taten hatten Kraft, vom Herrn erfüllt mit Kraft. Und das Ziel und der Grund ist, dass der Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Es soll also nicht seelisch geschehen, die Verkündigung, emotional, es darf auch Emotion sein, Gefühl, aber das soll nicht im Vordergrund stehen, sondern geistlich. Die Bibel wirklich ernst nehmen, so auslegen, wie sie da steht, und um die Leitung des Geistes bitten. Da können auch natürlich Gefühle kommen, aber die dürfen nicht so eingesetzt werden, dass der Zuhörer manipuliert wird, denn dann ist die Gefahr groß, dass es Scheinbekehrungen sind. So dieses Aufflammen und nachher geht diese Flamme ganz schnell wieder aus, wenn dieser Rausch vorbei ist. Das hat keinen Bestand. Ihr kennt ja auch das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da hat nur das eine Bestand, das, was auf fruchtbaren Boden fällt, nicht das, was auf den Weg fällt. Das ist so eine Scheinbekehrung, oberflächlich wird gleich wieder weggepickt vom Teufel, wenn die ersten Anfechtungen kommen, ist es schon zu Ende. Dieses Strohfeuer, kann man auch sagen. Keine Strohfeuer züchten, sondern Menschen tief im Wort Gottes verankern. Das ist der Auftrag der Verkündigung, auch gerade in der Endzeit. Der Glaube soll also nicht beruhen auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und Gottes Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Auch in der Schwachheit der Verkündigung. Soll nicht heißen, dass wir ungelehrt bleiben müssen oder uns nicht hineinknien oder faul sind gar, sondern es soll heißen, wir sollen auf Gott vertrauen und nicht auf unsere menschlichen Möglichkeiten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nun weiter in Vers 6. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Das klingt sehr geheimnisvoll, ist auch geheimnisvoll. Es geht ja hier um das Geheimnis Gottes. Aber der Schlüssel ist immer wieder, dass das tiefste Geheimnis Gottes im Kreuz zu sehen ist. Jesus, der Gekreuzigte, wie es der Zusammenhang ja deutlich macht und erklärt. Wir können Stellen, die nicht immer gleich so klar sind, nur vom Zusammenhang her richtig auslegen. Und das setzt eben geistliche Reife voraus, den Gekreuzigten als den Retter zu erkennen. Das haben wir heute Morgen miteinander betrachtet. Die, die blind sind dafür, die können dieses tiefste Geheimnis nicht erkennen. Die Macht Gottes, so hat es mal jemand ausgedrückt, ist in seiner Schwachheit verborgen. Unter dem Gegenteil verbirgt sich Gottes Erlöserplan. In der äußersten Ohnmacht am Kreuz, da verwirklicht Gott seine äußerste Macht. Da, wo Gott am ohnmächtigsten wirkt, wenn er da am Kreuz hängt und verblutet, da ist der Moment seiner äußersten und größten Machtentfaltung. Unter dem Gegenteil verborgen. Für den Menschen wirkt es widersprüchlich, wenn er das sieht. Aber da wird der Schlange der Kopf zertreten. Da, als Gott sich in seinem Sohn Jesus völlig seinen Feinden ausliefert. Und da hat der Herr Jesus sogar für die Feinde gebetet, für die, die ihn gekreuzigt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, es waren viele unwissend. Und deshalb hat der Herr Jesus auch für sie gebetet. Und das zu erkennen, ist Weisheit bei den Vollkommenen. Die Herrscher dieser Welt, wie die Welt auch insgesamt als Machtbereich der Finsternis, diese können es nicht verstehen. Und deshalb haben sie den Herrn auch gekreuzigt. Sie waren verblendet. Pilatus hatte ja Fragen gestellt an Jesus, was ist Wahrheit? Und der Herr Jesus hatte ja vorher die Antwort schon gegeben, indem er sagte, ich bin die Wahrheit. Und er hat auch im Johannes 17 gesagt, zum Vater im Himmel, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus, das fleischgewordene Wort, die Bibel, das schriftgewordene Wort, das ist die Wahrheit. Und so hatten wir auch das letzte Heft, der schmale Weg, mit dem Titelbild Bad Teinach, überschrieben mit dem schönen Titel Gottes Wort ist die Wahrheit, nach Johannes 17, das ist nachzulesen. Die Weisheit Gottes ist im Geheimnis verborgen, aber Gott hat es vorherbestimmt. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn in diese Welt, der am Kreuz für uns verblutet ist. Und manche wollen dieses Kreuz übergehen und sagen, wir leben jetzt schon in der Herrlichkeit. Aber nur durch das Kreuz führt er weg zur Herrlichkeit. Nur vom Kreuz geht es zur Krone. Das dürfen wir auch berücksichtigen. Es gibt manchmal so eine Herrlichkeitstheologie, alles schon wunderbar, keine Leid, kein Schmerz, keine Krankheit mehr. Aber noch leben wir in der Endzeit und da herrscht auch noch das Leben im Kreuz. Gott kann heilen, auch heute, Jakobus 5, das ist der biblische Maßstab, rufe die Ältesten, bekenne deine Sünden, lass dich von ihnen salben, dann wird es besser werden. Der Herr wird auf jeden Fall die Sünden vergeben und kann auch körperlich heilen. Er muss nicht, wir können nicht zwingend beten, das ist gefährlich. Aber so, wie der Herr will. Aber noch ist uns nicht alles Leiden, alles Kreuz des Menschen heute abgenommen, was Menschen heute an Kreuzen sozusagen symbolisch gesprochen tragen müssen. Das wissen wir alle, dass wir Beschwerden haben, dass wir krank werden können, dass wir vergänglich sind. Das ist die gefallene Schöpfung. Aber das wird anders sein im neuen Himmel und der neuen Erde. Der Herr der Herrlichkeit wird der Herr Jesus hier genannt. Ja, in ihm allein ist der Eingang zum Reich der Herrlichkeit uns eröffnet. Durch das Kreuz hindurch. Hinter dem Kreuz ist der Eingang zum Licht, habe ich mal in einem Gedicht geschrieben. Muss man mal drüber nachdenken. Hinter dem Kreuz ist der Eingang zum Licht. Nur durch das Kreuz hindurch aber. Nicht um das Kreuz herum. Wer Jesus als den Gekreuzigten nicht angenommen hat, wird auch nicht zur Herrlichkeit gelangen. Hast du den Herrn Jesus schon angenommen? Das ist die entscheidende Frage für jeden von uns. Vers 9. Es ist gekommen, wie geschrieben steht, zwar in Jesaja 64, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Lesen wir mal den Zusammenhang in Jesaja 64, denn es ist ein sehr gehaltvolles Kapitel. Ich will es nicht alles lesen, aber da geht es darum, in Jesaja, dass das Volk ein Bittgebet zum Herrn richtet, dass es sich wieder erbarmen soll. Und dann heißt es folgendermaßen, ich lese zunächst diesen gewaltigen letzten Vers in Kapitel 63. Ach, dass du den Himmel zerrissest! Und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Und dann kommt Jesaja 64. Wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, und das man von alters her nicht vernommen hat. Kein Auge hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Das ist das Zitat, was auch in 1. Korinther 2 begegnet. Ja, dass Gott herabfahren möge. Und er kam herab in seinem Sohn. Und er wird wieder herabkommen, wenn der Sohn wiederkommt und die Füße auf den Ölberg setzt, in Jerusalem, der Ölberg sich spaltet. Und der Herr sein Reich aufrichte, nachdem er die Feinde in der Schlacht von Hamagedon besiegt hat. O, dass du herabkämest und diesem Leiden aufgrund des Sündenfalls ein Ende machst. Er kam herab und wird wieder kommen, vom Himmel auf die Erde, und wird Gerechtigkeit schaffen. Aber dieses Geheimnis ist für die bestimmt, die ihn lieben. Es kann nur in der Liebe erkannt werden, in der Liebe zu Gott, was mit Glaube und Hoffnung untrennbar verbunden ist, 1. Korinther 13. Nur die, die Jesus lieben, können auch sein Wort und seinen Plan verstehen. Wer ungläubig an die Heilige Schrift herangeht, für den ist das alles ein Buch mit 7 Siegeln. Ungläubige können das Wort Gottes nicht verstehen. Allein im Glauben können wir es recht erfassen. Das ist der Schwerpunkt dessen, was nun auch folgt in 1. Korinther 2. In Vers 10 heißt es dann: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Geistlich geoffenbart. Durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Versteht ihr das? Kann ein Tier verstehen, was der Mensch ist? Tier steht ja doch unter uns, was das Begreifen angeht. Ja. Und kann ein Mensch verstehen, was in Gott ist? Der Mensch steht ja doch unter Gott. So wie ein Tier auch unter dem Menschen steht. Ich vergleiche es jetzt mal. Wobei natürlich Gott völlig anders ist. Er ist der Schöpfer. Und Menschen und Tiere und Pflanzen und Mineralien und so weiter sind Geschöpfe. Unterschied, dieser Unterschied bleibt. Aber was hier gesagt wird, ist, wir können Gott und seine Geheimnisse niemals erfassen, wenn wir Wege beschreiten wollen von unten nach oben. Zum Beispiel übersinnliche Erkenntniswege, hellseherisches Eindringen in die Geheimnisse Gottes. Das sind Wege, die uns Gott verboten hat, wo nur Dämonen uns falsche Offenbarungen und Inspirationen zuteil werden lassen. Wir können Gott nur verstehen, sofern und weil und nachdem Gott der Herr sich geoffenbart hat. In der Geschichte, in der Schöpfung, in Israel, in seinem Sohn und in seinem Wort, in der Heiligen Schrift. Es gibt viele Offenbarungswege Gottes. Wir müssen sie nur erkennen. Das kann nur geschehen, indem wir den Geist des Herrn haben. Denn der Geist Gottes erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Der Schlüsselbegriff lautet also nicht Religion, sondern Offenbarung. Denn Religion ist der Weg von unten nach oben. Der Mensch will aufsteigen in göttliche Geheimnisse hinein durch Selbsterlösungstechniken und Selbsterleuchtungsmethoden. Offenbarung dagegen heißt, dass Gott sich von oben nach unten kundmacht durch sein Wort, seinen Sohn, seinen Geist. Das ist ein völlig anderer Weg. Also man kann sich in diesem Bild einfach vor Augen malen, nicht von unten nach oben Erleuchtungswege und Meditationen versuchen, sondern die souveräne Offenbarung des freien Gottes von oben nach unten annehmen und wahrnehmen und ernst nehmen. Das ist der einzige Weg zur Erkenntnis und zum ewigen Leben. Denn es weiß niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Und deshalb sind wir auf seine Offenbarung, also Enthüllung, angewiesen, dass er seine Geheimnisse uns kundmacht und enthüllt. Und das hat er auch getan, reichlich, vor allem in seinem Wort, aber auch schon in der Schöpfung. Gott wird nur durch Gott erkannt, hat es mal ein Schweizer bekannter Theologe formuliert. Die Theologen wissen das, Karl Barth, ich teile nicht alles, was er geschrieben hat, aber manches war durchaus zutreffend. So auch dieser Satz: Gott wird nur durch Gott erkannt. Der Mensch ist überfordert, wenn er sich selber seine Systeme zimmern möchte, um in Gottes Geheimnisse einzudringen. Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ich habe das vorhin schon betont. Ja. Da wird es deutlich. Offenbarung Gottes ist Geschenk. Niemals menschliche Eigenleistung. Genau wie die Erlösung, die Gott gibt, auch Geschenk ist. Niemals menschliche Eigenleistung. Gott offenbart sich frei aus Liebe und Gott erlöst uns frei aus seiner Liebe heraus. Es ist niemals menschliches Eigenwerk. Ganz wichtig zu beachten. Wir dürfen einfach die Hände aufhalten und sagen, Herr, beschenke mich mit deiner Offenbarung und mit deiner Erlösung. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Aber nur wenn wir wiedergeboren sind aus Wasser und Geist, gemäß Johannes 3, wenn wir wirkliche Kinder Gottes sind. Nicht mehr nur Geschöpfe Gottes, sondern erlöste Kinder Gottes. Und dann können wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Ich lese mal noch weiter, weil der Zusammenhang hier wichtig ist, um das zu verstehen. Der natürliche Mensch, wörtlich heißt es der seelische Mensch, es steht im Griechischen für geistlich Pneumatikos und für natürlicher oder seelischer Mensch Psychikos, wo Psyche, Psychologie zusammenhängt. Ja. Dieser natürliche Mensch, also der psychologische Mensch, oder wie man es jetzt verstehen möchte, ja, der vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Das klingt wieder sehr geheimnisvoll. Und diese Stelle wurde auch sehr viel missdeutet. Auch andere Stellen. Zum Beispiel in 2. Korinther 3, Vers 6, glaube ich, steht es, wo es ja mal heißt, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das Letztere wurde dann so ausgelegt, der Buchstabe ist das Wort Gottes, so wie es da geschrieben steht, das tötet, aber der Geist, dass wir jetzt Inspiration, Erleuchtungen haben, das macht lebendig. Wir brauchen also Zusatzoffenbarungen, Visionen, Erleuchtungen. Aber in dieser Stelle geht es in Wirklichkeit darum, dass der Geist des Gesetzes tötet. Dass der Buchstabe des Gesetzes tötet. Der Buchstabe des Gesetzes. Dass aber der Geist lebendig macht, der uns verliehen ist durch Jesus Christus in der Erlösung. Das Gesetz nämlich tötet uns, wenn wir nicht die Erlösung annehmen. Das ist gemeint in dieser Stelle. Es kann sich also nicht darauf beziehen, dass wir die Schrift, um das jetzt noch deutlicher zu sagen, verspiritualisieren oder vergeistlichen, umbiegen, wie wir wollen. Das wird nämlich heute zunehmend gemacht von Sekten, aber auch in manchen Kirchen und Gemeinden. Und da wird diese Stelle herangezogen und andere Stellen, wir deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Was heißt es wirklich, was da steht? Es heißt, dass wir die Geheimnisse Gottes und das Wort Gottes nur verstehen können, wenn wir selber vom Heiligen Geist geleitet und erleuchtet sind. Schlicht und einfach. Ja. Wir brauchen einfach das Gebet Heiliger, wir beten zwar nicht zum Heiligen Geist, aber zu Gott, dem Vater oder Sohn. Herr, erleuchte uns durch deinen Geist, dass wir das Wort verstehen können, deinen Willen und Plan erkennen können. Das ist damit gemeint. Es heißt nicht, dass wir einen Freibrief hätten, das Wort Gottes nach Belieben umzudeuten, wie es dann bei einer sogenannten geistlichen Schriftauslegung gemacht wird. Und es ist gut, dass die Kinder jetzt gegangen sind. Jetzt wird es nämlich etwas sehr anspruchsvoll, theologisch, aber ich hoffe, es ist für euch auch von Interesse. Es gibt in der Kirchengeschichte eine breite Diskussion zwischen dieser sogenannten geistlichen Schriftauslegung und der wörtlichen Deutung der Schrift. Das möchte ich euch einmal kurz darstellen. Wir brauchen dazu bestimmt gut 10 Minuten. Nun, es nennt sich also spirituelle Interpretation oder geistige Deutung. Diese geistige Deutung beruft sich auf die Freiheit, von einem mehrfachen Schriftsinn her über den vorfindlichen Bibeltext hinauszugehen und zu einer symbolistischen oder spirituellen Deutung zu schreiten. Dieses Bestreben findet sich etwa zur Zeit der alten Kirche bei dem Kirchenvater oder auch Ketzer, wird er von vielen zu Recht bezeichnet, Origenes, aber auch bei zahlreichen modernen Sekten und esoterischen Richtungen, zum Beispiel bei den Anthroposophen, mit denen ich mich 8 Jahre lang im Rahmen meiner Doktorarbeit beschäftigt habe. Ich habe auch ein Buch dazu ausgelegt, das werde ich gleich noch näher erläutern. Aber auch bei Theologen wie zum Beispiel Eugen Drewermann, legt draußen was auf, mit seiner tiefen psychologischen Interpretation, oder Vertretern einer feministischen Theologie. Aber auch bei verschiedenen Kirchen und Gruppierungen, die sagen, wir nehmen das Wort nicht wörtlich, sondern einfach geistlich, sodass es in unser System passt. Zum Beispiel, mal ein Beispiel zu bringen, ich habe also Aussagen gehört, etwa über die Johannes-Offenbarung, dass der Euphrat, der Fluss Euphrat, nicht wirklich fließt, sondern durch mein Herz fließt. Oder dass die Schlacht von Harmagedon nicht in Israel stattfindet, sondern in mir selber. Das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist in mir. Oder dass das Mahlzeichen des Tieres, Offenbarung 13, nicht wirklich ein Mahlzeichen sei, sondern es heißt, dass ich mit der Hand sündige. Das ist das Mahlzeichen an der Hand. Und wenn ein Mahlzeichen an der Stirn ist, das heißt einfach, dass ich Sünde in Gedanken tun kann. Das sind Beispiele für eine geistliche Umdeutung der Schrift oder Verkürzung. Ja. Dass ihr einfach wisst, worüber ich jetzt rede. Und das sind durchaus gewichtige Gruppierungen, die solche Lehren vertreten. Darf man so mit der Schrift umgehen? Ich möchte zunächst einmal sagen, woher das kommt. Es kommt aus der altägyptischen Mysterienreligion, also aus dem Okkultismus, diese Deutung. Bei den Altägyptern hat man einen dreifachen Schriftsinn vertreten in ihren Tempelschriften, die sie auch schon hatten. Die Briefschrift, dann die höhere Stufe der Tempelschrift und dann die Einweihungsschrift. Da hat man gesagt, Clemens Alexandrinus schreibt dazu, die erste Art von Buchstaben ist die im Leben gebräuchliche, das ist sozusagen der Wortsinn. Dann folgt die symbolische Schrift. Die symbolische Schrift bleibt noch, indem sie dieselbe nachahmt, den Dingen der äußeren Welt ähnlich, aber sie geht dazu über, einen geistigen Sinn auszusprechen. Und schließlich nimmt sie, gleichnishaft werdend, Rätselgestalten in sich auf. So diese verschiedenen Stufen, die man da entwickelt hat. Dann auch die jüdische Kabbala, die ja hier in Bad Teinach sehr bedeutend ist, unten in der Kirche bei diesem Altar. Die jüdische Kabbala, also die Geheimlehre in der jüdischen Esoterik, spricht von einem dreifachen Schriftsinn. Es heißt im Buch Sohar, Band 3, Seite 152, die Erzählungen sind ihr Kleid, die aus ihnen hervorgehende Moral ist der Körper, der verborgene, geheimnisvolle Sinn endlich ist die Seele der Tora, also des mosaischen Gesetzes. Die Toren halten die Erzählungen selbst schon für den Körper der Tora und dringen nicht tiefer ein. Die Verständigen sehen auch noch auf das, was dieses Kleid umschließt. Die wirklich Weisen aber blicken ganz allein auf die Seele der Tora. Zitat Ende. Und sie sagen, das sei der eigentliche Sinn. Dieses Äußere sei unbedeutend oder vernachlässigbar. Und dann, bedeutsamstes Vorbild für diese spirituelle Auslegung oder Umdeutung ist der alexandrinische Theologe Origenes. Alexandria in Ägypten, ägyptische Mysterienreligion. Ja. Origenes war von den ägyptischen Mysterien beeinflusst und hat einen dreifachen Schriftsinn vertreten. Da hat er Folgendes gesagt. Der Einfältige mag sich erbauen am Fleische der Schrift, so wollen wir die buchstäbliche Auffassung nennen. Der schon Fortgeschrittene an ihrer Seele, der Vollkommene aber an dem geistigen Gesetz, das die Schattenbilder von den zukünftigen Gütern gibt. Denn wie der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, so auch die nach dem göttlichen Haushalt den Menschen zum Heil verliehene Schrift. Das hat man auch übernommen im Mittelalter, in der sogenannten Scholastik. Da hat man dann sogar von einem vierfachen Schriftsinn gesprochen. Da wurde es noch alles verschwommener. Vierfacher Schriftsinn. Der bekannte Merkvers hieß damals so, die Quadriga, der buchstäbliche Sinn lehrt, was geschehen ist, der allegorische, was zu glauben ist, der moralische, was zu tun ist, der anagogische, was kommt, was also zukünftig ist. In vier Stufen hat man die Schrift ausgelegt. Aber immerhin hat man den Buchstäblichen noch anerkannt. Manchmal wird er überhaupt nicht mehr anerkannt und ganz weggefegt. Und es war auch verdeckt durch die anderen Interpretationskünste, die man damals und auch bis heute durchführt. Nun zur Beurteilung dieser geistigen, symbolischen oder allegorischen Schriftumdeutung. Origenes hatte die Ansicht vertreten, die ganze Schrift hat wohl in allen ihren Einzelheiten einen geistigen Sinn, aber keineswegs durchgehend einen leiblichen bzw. buchstäblichen Sinn. Der geistige durchgehend, aber buchstäblich, da muss man aufpassen. Der könnte auch falsch sein, ja, den kann man vernachlässigen. Das kommt von Origenes. Er hat auch andere Irrlehren erfunden, aber auf die möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Und das ist von Anfang an auf vielfachen Widerspruch gestoßen, was Origenes da behauptet hat. Schon zu seinen Lebzeiten haben die Antiochener, im Gegensatz zu den Alexandriner-Theologen, betont das Festhalten am buchstäblichen Sinn des Bibelwortes. Da muss festgehalten werden dran. Und da kann sich dann an besonderen, dazu ausgezeichneten Stellen der typologische Sinn aufbauen, aber nicht durchgehend. Nur an einzelnen Stellen, wo das der Zusammenhang erfordert. Das ist eine sehr gesunde Auslegungsregel. Grundsätzlich buchstäblich. Aber wo der Zusammenhang sagt, es ist ein Gleichnis oder ein Bildwort, da ist es dann auch ein Bildwort und hat dann nur den einen Sinn als Bildwort. Das ist ja dann der erforderte Sinn. Augustin, der bekannte Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, hat die Grundregel aufgestellt, dass jede Auslegung Irrtum ist, die den Heiligen Schriften einen anderen Sinn unterlegt, als die Verfasser beabsichtigt haben. Und wie kann man aber dann den Sinn herausfinden, den die Verfasser beabsichtigt haben? Indem man, so sagt auch schon Augustin, durchaus zu Recht, indem man jede einzelne Stelle der Bibel aus dem Zusammenhang der ganzen Bibel heraus auszulegen versucht. Man muss also, sage ich immer wieder, den Kontext berücksichtigen, den gesamtbiblischen Kontext, aber auch den direkten Kontext, Zusammenhang der Stelle, die man auslegen möchte. Und dann sagt er weiter, dass der Wortlaut sich zunächst von den klaren Stellen erschließt. Also man muss von den klaren Stellen ausgehen und darf keine Lehren auf unklare Stellen der Schrift aufbauen. Die klaren Stellen sind das A und O. Wenn zum Beispiel die Bibel sagt, dass es Gott ein Gräuel ist, wenn man sich zu den Zeichendeutern und falschen Propheten und so weiter wendet, dann kann man nicht mit dem Besuch der der Weisen aus dem Morgenland die Astrologie verteidigen wollen, ja, weil das Gott ein Gräuel ist. Die wurden ja von ihrem babylonischen Irrglauben zum rettenden Glauben geführt vom Herrn und nicht umgekehrt. So rum ist das zu verstehen. Aber das wird erst deutlich, wenn man die klaren Stellen zugrunde legt und nicht auf solche Dinge dann aufbaut. Ich habe das selber schon gehört von Astrologen, dass sie sagen, ja, die Weisen aus dem Morgenland, das waren ja Astrologen, sind dem Stern gefolgt. Ich sage, ja, selbst wenn sie aus dem Heiden kommen, Gott hat ein Wunder getan durch diesen einmaligen Stern. Das war kein Sternbild wie in der Astrologie. Das war ein Wunder am Himmel, das Gott da gemacht hat. Und die Sterne sind ja Geschöpfe Gottes. Er kann damit ja machen, was er möchte. Nur als ein Beispiel jetzt. Also, man muss von den klaren Stellen ausgehen. Und die klaren Stellen verdichten sich dann sozusagen zu einer Glaubensregel, von da aus dann das andere beurteilt werden muss. Regula fidei nennt man das in der Theologie, die Glaubensregel. Es darf allerdings kein falsches Bekenntnis gemacht werden, wie es leider dann in der katholischen Kirche auch zum Großteil kam. Ja, da ist die Glaubensregel dann verfälscht. Die muss immer wieder anhand der Heiligen Schrift hinterfragt werden. Das haben die Reformatoren übrigens zu Recht betont. Sie haben gesagt, wenn wir schon Glaubensbekenntnisse aufstellen, sind die niemals die absolut gültige Norm. Die absolut gültige Norm bleibt allein die Heilige Schrift. Und von daher sind auch die reformatorischen Erkenntnisse zu beurteilen. Mit dem lateinischen Begriff, die Bibel bleibt norma normans, das heißt normierende Norm oder Regel. Während die Bekenntnisse, die Menschen formuliert haben, die wir vielleicht auch heute formulieren, immer normierte Norm sind, also von der Schrift her zu hinterfragende Glaubensregel. Versteht ihr? Ja, das möchte ich einfach hier betonen. Dann selbst der hochmittelalterliche Theologe in der katholischen Kirche, Thomas von Aquin, hat gute Regeln genannt und hat gesagt, dass bildhafte Ausdrücke, also Metaphern und Gleichnisse, gar nicht zum geistigen, sondern zum buchstäblichen Sinn gehören, wo es sich vom Kontext her um uneigentliche Rede handelt. Und er hat auch gesagt, dass eine geistige Auslegung der Schrift nicht zur Argumentation verwendet werden darf. Die kann für eine Erbauungspredigt mal hilfreich sein, dass man ja tatsächlich mal sagt, die Schlacht von Harmagedon, das kann auch ein Bild sein für den Kampf in unserem Herzen zwischen Fleisch und Geist. Aber man darf damit den wirklichen Sinn in diesem heilsgeschichtlichen Abfolgeplan Gottes nicht ausschalten und sagen, das ist nur noch das in meinem Herzen. Das ist vielleicht eine erbauliche zweite Stufe einer Deutung, aber nicht die erste Deutung. Versteht ihr? Das ist also ganz wichtig zu beachten. Ich könnte jetzt tausende weitere Beispiele nennen, aber ich will es einfach an einem Beispiel illustrieren. Ja, und deshalb, ich zitiere mal diesen wichtigen Satz des bekanntesten mittelalterlichen Kirchenlehrers Thomas von Aquin. Er sagt, symbolische Theologie ist nicht argumentativ. Wer theologisch argumentieren will, kann sich nur auf den buchstäblichen Sinn berufen. Nicht auf geistige Umdeutungen. Die haben ihren Platz in der Erbauungspredigt, aber nicht in der biblischen Lehre. Ganz wichtig zu beachten. Wir haben nämlich auch mit diesen Dingen zu kämpfen. Ich will es da nicht weiter sagen, in manchen Kreisen zur Zeit. Ja, und daran hat auch Martin Luther angeknüpft. Martin Luther hat diesen vierfachen Schriftsinn des Mittelalters hinweggefegt und hat gesagt, nein, das ist falsch, die Bibel muss vom Wortsinn her ausgelegt werden. Das war auch ein Punkt in der Reformation, der später leider wieder auch in manchen evangelischen Kreisen verloren gegangen ist. Er spricht von einem Geistbuchstaben und sagt, dass das Wort Gottes geisthaltig ist und dass der Geist Gottes wortgebunden ist. Das lässt sich nicht auseinanderreißen. Die geistliche Auslegung ist die Auslegung, die das Wort Gottes ernst nimmt, so wie es da steht, und nichts anderes. Ja? Kein Gegensatz zwischen Wort und Geist. Wort und Geist sind eine Einheit in der Heiligen Schrift. Deshalb kann sich auch geistige Inspiration von sogenannten neuen Propheten heute niemals über die Schrift stellen, sondern muss sich an der Schrift messen lassen und auch durch die Schrift widerlegen lassen, wo es falsche Propheten sind. Es gibt ja sogar eine Bewegung heute, Wort und Geist, die zurzeit sehr in der Presse ist, aber das sind auch solche falschen Prophezeiungen am Laufen. Wir wollen alles und müssen alles das anhand des niedergeschriebenen Wortes Gottes prüfen. Und das endet mit Offenbarung 22, da heißt es am Schluss, wer etwas hinzufügt zu diesen Worten der Weissagung, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Lassen wir uns dadurch warnen vor diesen Neuoffenbarungsbewegungen. Und auch wenn man die Bibel willkürlich umdeutet, ist es auch eine Art Neuoffenbarung, die über das Wort hinausgeht. Das merken viele gar nicht. Und andererseits fromme Bibelkritik, wo man das Wort nicht mehr so ernst nimmt, wie es da steht. Das ist nämlich fromm verbrämte Bibelkritik. Nicht die Bibelkritiker sind nicht nur bei den liberalen Theologen, die sind auch oftmals im eigenen konservativen oder evangelikalen Lager anzutreffen. Das ist vielen gar nicht bewusst. Auch wenn man die Schrift so aufteilt, so übertrieben aufteilt, dass das jetzt nur für Israel gilt und das nur noch für die Gemeinde. Ich habe damit auch meine Bauchschmerzen, wenn ich sowas höre. Ich habe sogar jetzt gehört, einen bekannten Prediger, der sagte, die Bergpredigt, das ist nur zu Israel gesprochen. Da muss ich sagen, ja, können wir dann das Vaterunser nicht mehr beten, was dann mit der Feindesliebe und so weiter. Ja, es ist ja absurd. Oder auch wenn behauptet wird, ab Offenbarung 4 hätte das keine Gültigkeit mehr für uns. Da sei die Gemeinde auch gar nicht mehr da. Da habe ich auch die Frage, warum steht dann so viel in der Heiligen Schrift, wenn das für uns keine Bedeutung mehr hätte. Das sind nur Dinge, die ich jetzt am Rande erwähnen kann. Wir können gerne darüber nachher noch ins Gespräch kommen. Ein Gießener Theologe hat einmal die Auslegungsregel folgendermaßen formuliert. Der Wortsinn ist die einfache, normale Wortbedeutung. Wie der jeweilige Kontext sie sprachlich und geschichtlich nahelegt. Ausschlaggebend ist jeweils der vom Autor beabsichtigte und vom gesamtbiblischen Zusammenhang sich nahelegende Wortsinn. Von daher fordert der Wortsinn oder Literalsinn, Prosa als Prosa auszulegen, Geschichtsbericht als Geschichtsbericht, Allegorie als Allegorie, also Bildwort als Bildwort, Poesie als Poesie und so weiter. Und daraus ergibt sich, so folgere ich jetzt, dass der Schöpfungsbericht eben keine Poesie ist, denn er ist als Tatsachenbericht geschrieben, was ganz deutlich wird durch den Stil. Faktischer, naturwissenschaftlicher, historischer Bericht. 1. Mose 1. Am ersten Tag, es wurde Abend und Morgen und so weiter. Wenn es Poesie wäre, wäre das beschrieben in irgendwelchen dichterischen Formen, aber es ist ein ganz nüchterner Tatsachenbericht. Nur um ein Beispiel auch hier zu nennen. Ich fasse also zusammen, bevor ich dann abschließend abschließe dann mit 1. Korinther 2, wir sind ja noch nicht ganz durch. Weil Geist und Buchstabe in der Bibel eine untrennbare Einheit sind, darf der geistige Sinn niemals neben dem buchstäblichen Sinn gesucht werden, sondern muss im buchstäblichen Sinn entdeckt werden. Das ist das Ergebnis. Und nur wer sich daran hält, tut der Bibel keine Gewalt an. Nur wer sich daran hält, an diese Regel. Eine spirituelle Deutung der Schrift darf sich gegenüber dem Bibeltext niemals verselbstständigen. Man muss immer vom buchstäblichen Wortsinn ausgehen und bei unklaren Stellen muss man diese von den klaren her verstehen. Sonst kommt es nicht zur Exegese, Auslegung, sondern zur Eisegese, Hineinlegung von Fremdem in das Wort Gottes. Und das ist Sünde, wirklich Sünde, wenn der Mensch sich so gegen das Wort Gottes stellt. Manche sind einfach verblendet, aber andere tun das auch bewusst und verfälschen die Bibel, so anzutreffen bei verschiedenen Sekten, wo man sogar die Bibeln umschreibt. Und das ist Sünde vor Gott, denn sie sollen Gottes Wort nicht antasten. Nun, liebe Geschwister, ich muss langsam zum Ende kommen. Wir haben noch 5 bis 10 Minuten. Aber ich möchte zu den letzten Versen noch etwas sagen, nachdem ich diesen großen Exkurs gemacht habe. Entschuldigt bitte, aber es ist sehr aktuell, diese Thematik der geistigen Schriftumdeutung. Und so ist es eben hier nicht gemeint, in Vers 13, wo es heißt, wir deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Das soll einfach heißen, nur der Mensch, der vom Geist Gottes erfüllt ist, kann geistliche Dinge recht verstehen. Deshalb der Prediger muss vor der Predigt beten, dass er geleitet wird durch den Geist Gottes. Und auch der Hörer der Predigt muss vor dem Gottesdienst beten. Herr, öffne mein Herz und mein Verständnis, dass ich dein Wort recht aufnehmen kann. Dass ich ein folgsamer und gehorsamer Hörer des Wortes auch sein kann. Sonst sitzen wir da, nur geht das Wort hier rein und da raus, und wir haben nichts verstanden. Aber wenn wir wirklich bitten um Erleuchtung, wird uns der Herr auch das offenbaren in der Verkündigung seines Wortes, was wir für unser Leben und Sterben brauchen. Auch für das Leben nach dem Tod, damit wir dorthin gelangen in die Herrlichkeit. Der natürliche Mensch, also der vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er ist nicht in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Er ist verblendet. Er ist gefangen in der Verhärtung seines eigenen Herzens und den Dingen dieser Welt hingegeben und kann nicht geistlich beurteilen. Er kann deshalb auch den Christen nicht beurteilen. Und deshalb heißt es nachher in Vers 15, der geistliche Mensch beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Das heißt, die Welt wird über uns als wirkliche Christen niemals ein richtiges Urteil fällen können, solange sie verblendet ist und nicht offen für den Geist Gottes und sein Wort. Wer beurteilt denn uns als Christen? Der Herr beurteilt uns. Und den Spiegel hält er uns vor in seinem Wort und daran können wir uns prüfen. Wo stehen wir? Wo stehst du? Wo stehe ich? Bin ich dem Herrn hingegeben in meinem Dienst und Leben. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles, wie wunderbar, weil wir geistliches Urteilsvermögen geschenkt bekommen durch den Geist und das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dann haben wir den absoluten Maßstab, um alles, was in dieser Welt geschieht, zu beurteilen. Wir können zwar nicht alles verstehen, da reicht unser Verstand nicht aus, unsere Kenntnis, aber wenn uns Dinge vor die Füße gelegt werden und wir gefragt werden, wie siehst du das, dann können wir es vom Wort Gottes her beurteilen. Wir sind nicht auf unser eigenes beschränktes Denken verwiesen, sondern wir dürfen anhand der Bibel, erleuchtet vom Geist Gottes, Ratschläge geben, auch Menschen, die uns fragen um Rat. Der geistliche Mensch beurteilt alles. Er beurteilt es richtig. Natürlich, er ist auch Stückwerk begrenzt in der Erkenntnis. Das sagt 1. Korinther 13 auch. Auch wenn wir gläubig sind, wir wissen auch nicht alles. Nur Gott ist allwissend. Aber wenn wir ihn fragen im Gebet und durch Studium seines Wortes, wissen wir doch wesentlich mehr als die Welt und haben vor allem die richtigen Maßstäbe, um die Dinge zu beurteilen. Sei es jetzt in lehrmäßigen Fragen, sei es in ethisch-moralischen Fragen und überhaupt in geistlichen und auch in weltlichen Dingen. auch im weltlichen Bereich, auch politischen Fragen, haben wir ein ganz anderes Urteilsvermögen als solche, die das nur vordergründig sehen und nur die Zeitung lesen, aber nicht die Bibel. Und nun der gewaltige Abschlussvers 16. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Sind wir schon so weit gelangt, dass wir Christi Sinn haben, dass wir so denken, wie er uns leiten möchte, dass wir so empfinden, wie er uns auch führen möchte? Es gibt auch für Christen einen heiligen Zorn, wo sein Wort verunehrt wird. Aber ein heiliger Zorn ist nie zerstörerisch, sondern zurechtbringend. Gottes Gericht dient immer dazu, dass Menschen umkehren und noch gerettet werden sollen. Solange es noch Zeit ist. Aber es wird einmal keine Frist mehr sein. Kehren wir um und führen wir andere zur Umkehr, bevor es zu spät ist. Wir aber haben Christi Sinn. Christi Sinn. Das heißt, gesinnt sein wie Christus. Das heißt, seine Liebe weitertragen in Wort und Tat, sein Evangelium weitersagen, damit es Menschenherzen verändert. Das heißt, auch sanftmütig zu sein, nicht mit dem Schwert reinzuschlagen, wie es Petrus tun wollte im Garten Gethsemane. Der Herr Jesus hat das Ohr des Malchus geheilt, das Petrus abgeschlagen hatte. Und so wollen wir auch mit den Menschen barmherzig umgehen, die noch nicht im Glauben stehen, sie durch zurechtbringende Liebe immer wieder auf Jesus hinweisen. Das Leben spricht viel mehr als das Anpredigen, das möchte ich auch noch als Ratschlag mitgeben. Aber wenn es ein stummes Leben ist, in dem Sinne, dass wir nie sagen, warum wir als Christen anders leben, dann bleibt es auch zweideutig. Wir sollen dann schon sagen zur rechten Zeit, ich bin Christ und deshalb liebe ich die Feinde. Wir aber haben Christi Sinn. Und dazu gehört auch, ihm so nachzufolgen, dass wir auch bereit sind, unser Leben zu geben. Wenn der Herr es von uns verlangt, dass wir ihm mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn Verfolgung kommt, und die kann auch in Europa bald kommen mit den neuen Gesetzen, dass wir dann auch bereit sind, ihm die Treue zu halten und ihn über alles zu lieben. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, stärke in uns deinen Sinn, so wie wir es jetzt gehört haben, dass wir dir ähnlicher werden, auch wenn wir schon lange Christen sind oder auch noch nicht so lange. Du kennst jeden von uns. Herr, verwandle uns immer mehr in dein Bild, in deine Sanftmut und Demut und Liebe und Wahrheit, dass wir dir dienen können, hingegeben. Und dass Menschen auch fragen, warum ist dieser Mensch anders? Segne auch unsere Gemeinschaft hier jetzt in diesen Tagen. Segne auch alle, die hierher fahren zu den Vorträgen. Behüte sie auf dem Heimweg. Wir wollen dir alles zu Füßen legen, Herr. Danken dir, dass wir durch deinen Geist alles ergründen können. Und wenn uns jemand um Ratschlag fragt, dann schenke uns deine Weisheit von oben. Danke für deine Gnade. Dein Erlösungswerk am Kreuz. Amen.